Weißt du, wenn wir normalerweise über so eine Diagnose sprechen, dann erwarten wir ja eigentlich absolute Präzision.
Ja, wie beim Arzt.
Genau. Also wie in der Medizin. Du fällst hin, dein Arm tut höllisch weh, du gehst ins Krankenhaus.
Und willst eine klare Antwort.
Richtig. Das Röntgenbild zeigt dann diese scharfe, weiße Linie auf dem schwarzen Hintergrund. Die Ärztin tippt drauf und sagt, da ist es. Ein glatter Bruch.
Es ist komplett binär, intakt oder kaputt.
Ja, und es ist tröstlich, ne? Weil wir die Dinge einfach gerne greifbar haben, sichtbar und sauber kategorisiert.
Es gibt uns halt diese Illusion von Kontrolle. Wenn wir das Problem klar benennen können, glauben wir, dass wir es auch beherrschen.
Aber stell dir jetzt mal vor, wir könnten nicht nur Knochen röntgen, sondern unsere eigene alltägliche Realität.
Okay, wie meinst du das genau?
Also den banalen Gehweg, auf den wir jeden Morgen zur Arbeit laufen. Die rote Ampel, die Tische vor dem Café oder auch diese hitzigen Debatten abends im Fernsehen. Wenn wir dafür ein echtes Röntgengerät hätten, dann würden wir plötzlich kein einfaches Straßenbild mehr sehen.
Sondern die Matrix dahinter.
Exakt. Ein unfassbar dichtes Netzwerk aus unsichtbaren Regeln, Machtstrukturen und Kontrollmechanismen, das ja das absolut alles um uns herum steuert.
Und genau dieses Röntgenbild unserer Gesellschaft, das schauen wir uns heute an.
So ist es. Willkommen zu dieser ausführlichen Analyse. Schön, dass du, der uns gerade zuhört, dabei bist. Unsere Mission heute ist wirklich ambitioniert.
Definitiv.
Wir nehmen einen hochkomplexen philosophischen Textstapel komplett auseinander.
Und es ist ein wahnsinnig faszinierendes Dokument, das wir hier auf dem Tisch haben. Wir sprechen über das sogenannte Modul Fluxus Römisch 3.
Modul Fluxus 3, genau.
Verfasst im Mai 2026 von einem Autor namens Henrik Dikir, der hier aber unter dem Pseudonym Faust schreibt.
Und es geht im Kern um eine reale Kunstperformance, die damals am Rüttenscheider Stern in Essen stattfand.
Mitten im Ruhrgebiet.
Genau.
Eine Aktion, die, und das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht völlig abstrakt, die Philosophie von Immanuel Kant buchstäblich aus der Bibliothek auf die Straße holt.
Um eben diese unsichtbaren Kontrollstrukturen aufzudecken.
Richtig. Aber bevor wir da tief eintauchen, noch ein ganz wichtiges kurzes Wort zur Einordnung für dich. Dieser Autor teilt ordentlich aus.
Ja, das kann man so sagen. Die Quellen enthalten eine sehr direkte, radikale Kritik an staatlichen Strukturen der Bundesrepublik und er nimmt speziell Akteure der Medienlandschaft ins Visier.
Ganz konkret wird hier das Recherchenetzwerk Korrektiv als exemplarisches Negativbeispiel genannt.
Und das ist wichtig zu betonen. Unsere Aufgabe heute ist es ausdrücklich nicht, diese politische Haltung zu bewerten.
Nein, überhaupt nicht.
Wir schlagen uns auf keine Seite und wir prüfen auch nicht, ob diese Kritik an Staat und Medien jetzt richtig oder falsch ist.
Absolut. Wir sind heute komplett neutral.
Unsere einzige Aufgabe ist es, die Mechanik hinter diesem philosophischen Gedankengebäude für dich freizulegen.
Wir wollen verstehen, wie er argumentiert, nicht ob wir ihm zustimmen.
Genau. Und ich bin mir ziemlich sicher, wer diese Architektur einmal verstanden hat, wird den Weg zum Bäcker oder den roten Asphalt auf der Straße mit völlig anderen Augen sehen.
Da stimme ich dir zu.
Also gut, lass uns das mal aufdröseln. Wenn wir da eine Kunstaktion haben, die als Waffe gedacht ist, müssen wir erstmal verstehen, wogegen wird hier eigentlich gekämpft.
Der Autor setzt dabei einer sehr fundamentalen Diagnose an. Er beschreibt eine Krankheit unserer modernen Öffentlichkeit.
Er nennt das die Agora, oder?
Genau, die Agora. In Anlehnung an diesen antiken griechischen Marktplatz, wo freie Bürger sich zum Diskurs getroffen haben. Und der Hauptfeind in dieser heutigen Agora ist laut ihm der eristische Dualismus.
Eristisch, das kommt von Eris, ne? Der antiken Göttin des Streits.
Völlig richtig. Der Autor argumentiert, dass unsere mediale und politische Landschaft die unglaublich komplexe Welt in starre, extrem binäre Raster presst.
Es gibt nur noch schwarz oder weiß.
Exakt. Der eretische Dualismus lässt keinen Raum für Ambiguität. Es gibt nur noch wahr oder falsch, Freund oder Feind.
Konform oder subversiv.
Genau das. Es werden, wie er es nennt, dogmatische Faktenmonumente errichtet. Und hier kommt sein Vorwurf an Akteure wie Korrektiv ins Spiel.
Ah, okay.
Er wirft ihnen exemplarisch vor, genau in diesem reinigenden, scharf abgrenzenden Modus zu operieren. Sie frieren das lebendige Werden einer Gesellschaft ein um eine statische Wahrheit festzuschreiben.
Das ist ja, das ist, als würde ein Computer unsere gesamte menschliche Erfahrung nur noch in Einsen und Nullen verarbeiten, oder?
Schöner Vergleich, ja.
Alles muss in eine von zwei Schubladen. Für die endlosen Grautöne des echten Lebens fehlt dem System einfach die Speicherkapazität.
Mhm.
Aber da muss ich direkt mal kritisch reingrätschen.
Gerne.
Der Autor schreibt, dieser essentialistische Dualismus arbeite mit, Zitat, Hass. Wenn er jetzt aber Medienakteuren vorwirft, mit Hass zu agieren, reproduziert er da nicht exakt diese toxische Spaltung, die er eigentlich kritisiert?
Das ist ein sehr berechtigter Einwand. Das wirkt auf den ersten Blick wie ein krasser Widerspruch.
Eben.
Aber da müssen wir uns die Begrifflichkeit genauer anschauen. Der Begriff Hass wird hier eben nicht als emotionales Schimpfwort verwendet.
Nicht als persönliche Beleidigung?
Nein. Der Autor greift hier auf Goethes Prinzip der Polarität zurück. Er meint das streng naturphilosophisch.
Okay, warte. Naturphilosophisch. Wie meinst du das?
Also, bei Goethe gibt es im Universum immer anziehende und abstoßende Kräfte.
Ah, okay. Physik quasi.
Genau. Und Hass wird in diesem Modul als die strukturelle Kraft der radikalen Abstoßung diagnostiziert.
Mhm.
Es ist die Dynamik, die trennt, die das Lebendige isoliert und in leblose, getrennte Bruchstücke spaltet. Es ist keine Emotion, die jemand am Schreibtisch fühlt.
Ach so.
Es ist eine analytische Diagnose.
Ja, eine Diagnose der Trennungsdynamik des gesamten Systems.
Verstehe.
Es geht also überhaupt nicht um den Wutbürger, der am Computer sitzt und wütend in die Tastatur hackt.
Nein, null.
Es geht um die Funktion des Trennens selbst, wie so ein Skalpell. Wenn eine Schlagzeile sagt, diese Person hat recht, jene Person lügt, dann ist das nach dieser Definition ein struktureller Akt der Trennung.
Richtig. Ein Faktenmonument, das die Gesellschaft spaltet.
Wahnsinn.
Und die Schlussfolgerung, die der Autor daraus zieht, ist ziemlich radikal.
Nämlich?
Wenn die gesamte Arena des Diskurses, also Talkshows, Zeitungen, Social Media, davon durchseucht ist, dann bringt es nichts, dort noch Argumente auszutauschen.
Weil jedes Argument sofort ein Gegenargument erzeugt?
Genau. Du reproduzierst nur den ewigen Streit. Neue Einsen und Nullen.
Man kann das Spiel also nicht gewinnen, wenn man nach den Regeln des Spiels spielt.
Richtig.
Die Lösung muss also sein, das Spielfeld komplett zu verlassen. Und hier wird es jetzt richtig spannend.
Ja, jetzt gehen wir raus.
Der Autor verlässt den theoretischen Raum und geht in die reale Welt. Auf den Asphalt des Rüttenscheider Sterns in Essen. Warum eigentlich genau dieser Platz?
Weil dieser Ort das perfekte Anschauungsobjekt für das ist, was Michel Foucault ein Machtdispositiv nennt.
Machtdispositiv. Wieder so ein massiver Begriff.
Ja, aber eigentlich ganz einfach. Der Autor schaut sich die moderne Stadt durch Foucaults Brille an. Und diese Stadt ist eben keine antike Agora mehr.
Okay, ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen. Wenn ich da in Essen stehe, was sehe ich da, das ein Dispositiv sein soll?
Du siehst ein unsichtbares, aber extrem wirksames Netzwerk aus Architektur, Recht und Ökonomie.
Okay.
Der gesamte Raum ist durchgeplant. Die Wege, die Ampeln, die Cafés, alles ist auf Konsum und reibungslosen Durchgangsverkehr optimiert.
Auf maximale Effizienz.
Exakt. Ästhetisch wird das in den Quellen durch diese markante rote Pflasterung symbolisiert. Jeder Quadratmeter hat einen Zweck.
Man wird also unbewusst gesteuert. Wie schnell man geht, wo man stehen bleibt. Ohne dass da ein Polizist steht.
Genau das ist das Machtdispositiv.
Das ist eigentlich total unheimlich. Man glaubt, man geht spazieren, aber eigentlich läuft man durch eine perfekt geölte Maschine, die einen vom Schaufenster direkt zum Café leitet.
Ja.
Aber wie greift man so eine unsichtbare Maschine an?
Und hier kommt Immanuel Kant ins Spiel. Seine transzendentale Ästhetik.
Und das Also das Bild, das mir da sofort in den Kopf kam, das ist, als würde man einen Schraubenschlüssel in dieses Fließband werfen. Nur, dass der Schraubenschlüssel aus reiner Philosophie besteht.
Eine super Metapher. Die Straße ist das Fließband und Kant ist der Störfaktor.
Aber ich muss da nochmal kritisch nachhaken. Kant schreibt dicke Bücher über Erkenntnistheorie.
Ja.
Und der Künstler am Rüttenscheider Stern nimmt ein bisschen Kreide und malt kryptische Sätze auf dem Boden. Wie genau soll Rumgekritzel unsere Wahrnehmung von Raum und Zeit verändern?
Um das zu verstehen, müssen wir kurz schauen, was Kant über Raum und Zeit sagt.
Okay.
Kant sagt, Raum und Zeit sind keine Dinge, die da draußen physisch existieren wie ein Baum.
Sondern?
Sie sind unsere menschlichen Anschauungsformen. Also quasi die fest verdrahtete Brille, durch die wir die Realität filtern müssen.
Wir können gar nicht anders, als die Welt so zu ordnen.
Richtig. Und der Künstler greift genau in diesen Filtermechanismus ein.
Und wie macht die Kreide das mit dem Raum?
Also diese rote, durchgeplante Pflasterung greift er an, indem er etwas völlig Unlogisches, Zweckfreies hinzufügt.
Wie Kreideschrift.
Genau. Die Straßenordnung sagt, hier ist der Fußweg, hier wird schnell gegangen. Die Kreide bricht diese geometrische Logik. Das Auge stolpert plötzlich.
Die Funktionalität des Raumes wird zerrissen, weil da was steht, das null ökonomischen Nutzen hat.
Es passt einfach nicht ins System.
Okay. Raum ist also die Effizienz, die gestört wird. Und was ist mit der Zeit? Wie bricht man Zeit mit Kreide?
Durch das Material selbst. Weiße Kreide ist extrem anfällig. Ein Regenschauer und sie ist weg.
Ah, das Flüchtige.
Genau. Das steht im absoluten Kontrast zu den Faktenmonumenten des esserischen Dualismus, die für die Ewigkeit in Stein gemeißelt sein wollen.
Die Kreide sagt uns also, wahre Erkenntnis ist ein lebendiger Prozess, nichts Starres.
Absolut.
Wahnsinn. Wir haben Kant als Waffe und den roten Boden als das Machtdispositiv. Und an diesem 23. Mai 2026 fand das Experiment dann statt.
Ja.
Und ab hier liest sich der Text fast wie so ein Drehbuch. Der Künstler geht an diesen Ort, kniet sich auf diesen hochfunktionalisierten Asphalt und beginnt zu schreiben.
Das Flüchtige trifft auf die starre Matrix.
Und dann passiert das, wo die Theorie plötzlich extrem real wird.
Der Moment des sogenannten funktionalen Ikonoklasmus. Bildersturm.
Und wer stürmt da? Nicht irgendwelche Kunstkritiker?
Sondern das Personal eines direkt angrenzenden Cafés? Ja.
Die sehen diese weißen Buchstaben, interpretieren dieses philosophische Manifest schlichtweg als Schmutz, als Störung des Betriebsablaufs.
Und sie holen Eimer mit Wasser und wischen es weg.
Einfach weg. Ich saß wirklich staunend vor dem Text. Der Autor sagt:
Beweis erbracht.
Mhm.
Das System duldet absolut nichts, was keinen Zweck hat. Es muss das Unfunktionale sofort vernichten. Er hat das Kaffeepersonal ohne deren Wissen in sein Experiment eingebaut.
Das ist genau der Punkt. Der Text nennt das einen epistemologischen Versuchsaufbau.
Okay, stopp, da muss ich wieder einhaken.
Epistemologischer Versuchsaufbau, übersetz mir das bitte.
Epistemologie ist die Erkenntnistheorie. Die Frage, wie wir zu Wissen kommen.
Okay.
Im Labor testest du chemische Reaktionen. Hier auf der Straße testet der Künstler, wie die Gesellschaft auf das Unzweckmäßige reagiert, um das Machtdispositiv sichtbar zu machen.
Die Reaktion des Cafés ist also das Messergebnis.
Genau.
Das ist ja wie eine Mausefalle für den Spätkapitalismus.
Schöner Begriff, ja. Und der Autor spinnt das sogar noch poetisch weiter, wieder mit Goethe.
Wie das?
Das Abwaschen durch das Personal ist naturphilosophisch gar keine Zerstörung. Es ist die Vollendung des Kunstwerks.
Weil das Wasser die Kreide verflüssigt.
Ja, es leitet eine Metamorphose ein und befreit die geistige Idee in den unsichtbaren Raum. Das System denkt, es vernichtet eine Störung, aber eigentlich vollendet es die Kunst.
Aus Putzen wird Poesie. Das ist so krass. Aber die Mechanik ist ja noch nicht am Ende. Dann kommt die Phase, die der Text administrative Raumordnung nennt.
Genau, jetzt schaltet sich die staatliche Autorität ein. Die Polizei kommt.
Und ihr Auftrag ist es, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Also den ökonomischen Fluss zu schützen.
Richtig. Aber sie verbieten die Kunst nicht komplett. Das wäre wegen der Kunstfreiheit im Grundgesetz auch schwierig.
Was machen sie dann?
Sie verweisen den Künstler an den Rand des Gehwegs. Sie schieben ihn aus der Mitte an die Peripherie, wo er den kommerziellen Fluss nicht stört.
Und warum ist dieses Wegschieben philosophisch so wichtig?
Weil das System sich genau in dieser Geste demaskiert. Es zeigt offen, wahre Freiheit wird hier räumlich segmentiert.
Es gibt das kommerzielle Zentrum und den geduldeten Rand.
Ja. Und jetzt kommt die dialektische Wendung. Genau durch diese Marginalisierung wird der Rand zum wahren, transzendentalen Zentrum der Agora.
Warte, der Rand wird zum Zentrum?
Ja. Wenn du mitten im Konsumstrom schwimmst, siehst du das System nicht. Es ist normal für dich.
Mhm.
Aber wenn die Polizei dich an den Rand drängt, nimmst du eine Außenperspektive ein. Nur von dort kannst du das korrumpierte Zentrum überhaupt noch kritisch erkennen.
Ah, okay. Man muss aus der Matrix geworfen werden, um sie zu sehen.
Exakt.
Extrem starkes Bild. Aber ganz ehrlich, ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Konzept an den Unis für ordentlich Gegenwind sorgt.
Oh ja.
Aber die Quellen liefern die Verteidigung gegen diese Akademiker ja gleich mit. Ein Vorwurf wäre doch sicher dieser Widerspruch. Man attackiert den Staat, beruft sich aber auf die Kunstfreiheit und lässt sich von der Polizei brav einen Platz zuweisen.
Genau. Das wirkt paradox.
So nach dem Motto, ich beiße die Hand, die mich füttert, aber bitte füttere mich weiter. Wie kontert der Autor das?
Raffiniert. Er sagt, dass dieser Vorwurf selbst schon wieder im essentialistischen Dualismus festhängt. Entweder bist du für den Staat oder komplett dagegen.
Aha.
Er nennt seine Aktion eine immanente Kritik. Er nutzt das System nicht als Schutzschild, er zwingt den Staat, Farbe zu bekennen.
Schützt der Staat die wahre Freiheit? Oder ist er nur das Vollzugsorgan für den Konsum?
Genau. Er testet die Belastungsgrenze der Verfassung auf dem Asphalt.
Verstanden. Aber ich habe da noch einen Einwand, der mir wirklich auf der Zunge brennt.
Lass hören.
Ist diese Kunst nicht furchtbar elitär? Wenn ich an Jürgen Habermas denke, der fordert ja den rationalen Dialog. Alle sollen miteinander sprechen.
Mhm.
Und wenn ich morgens gestresst meinen Kaffee hole und da kritzelt jemand Hegelrätsel auf den Boden, befreit mich das aus der Matrix? Oder bin ich einfach nur extrem genervt?
Das ist vielleicht die wichtigste soziale Frage hier.
Ja, das ist doch arrogant gegenüber dem normalen Passanten.
Der Text weicht dem aber nicht aus. Er sagt, der rationale Dialog von Habermas ist durch die Medienlandschaft ohnehin zerstört.
Okay.
Wenn der Künstler jetzt ein Erklärflugblatt verteilen würde, würde er nur ein weiteres Faktenmonument bauen. Es geht hier null um intellektuelle Belehrung. Es geht nur um Irritation.
Irritation als Selbstzweck?
Nein, als Weckruf. Dieses Genervtsein des Passanten, diese Störung deines Alltags, dieses Heraustreten aus dem Konsum-Zombie-Modus, das ist der Moment des Erwachens.
Man muss über die Kreide stolpern.
Physisch und geistig. Das ist angewandte soziale Plastik, wie bei Joseph's Boys.
Das heißt, das Kunstwerk ist nicht die Kreide, sondern das, was mit den Leuten passiert.
Völlig richtig. Das Wegwischen, das Genervtsein, die Polizei, das ist das Material, aus dem die Kunst geformt wird. Soziale Interaktion statt Marmor.
Unglaublich faszinierend. Die Gesellschaft wird durch Irritation neu geformt.
So ist der Plan.
Lass uns versuchen, das große Ganze zusammenzufassen. Warum sollte dich, lieber Hörer, das morgen früh auf dem Weg zur Arbeit überhaupt interessieren?
Was nehmen wir mit?
Genau. Der Autor zwingt uns, die Kulissen unseres Alltags zu hinterfragen. Bewegen wir uns wirklich in einer echten Agora, einem Ort des freien Austauschs?
Oder laufen wir nur durch ökonomisch optimierte Nutzzonen?
Richtig. Und lassen wir uns ständig in diese Wahr- oder Falschraster drängen, die uns am Ende nur spalten?
Das ist der Kern. Diese Mechanismen sind keine graue Theorie. Die sind jeden Tag in jedem Raum am Werk.
Absolut. Und das bringt mich zu einem finalen Gedanken, den ich dir heute noch mitgeben will.
Mhm.
Etwas, was sich extrem aufdrängt. Wir haben jetzt die ganze Zeit über den physischen Raum gesprochen.
Den Asphalt.
Genau. Aber wenn ihr diese Logik weiterdenken, was bedeutet das eigentlich für unsere digitalen Räume?
Sehr spannende Übertragung. Die Kontrolle verschwindet ja im Digitalen nicht.
Eben. Wenn Kunst und freies Denken auf der physischen Straße rigoros weggewischt werden, sind dann die Algorithmen unserer Social-Media-Feeds am Ende nicht exakt das digitale Äquivalent zu diesem Café-Mitarbeiter mit dem Wassereimer?
Wow, ja. Das Wasser ist heute der Algorithmus.
Ein perfektionierter Mechanismus, der lautlos alles aus deiner Timeline wegwischt, was nicht dem reibungslosen Konsum oder der endlosen Empörung dient.
Alles Unzweckmäßige verschwindet spurlos.
Genau. Ein Gedanke, den du beim nächsten Scrollen im Hinterkopf behalten solltest. Bist du im Zentrum der Agora oder wurdest du schon längst an den Rand gedrängt, ohne es zu merken?
Eine sehr gute Frage.
Wenn du das nächste Mal durch deinen Feed wischst oder über den roten Asphalt gehst, denk an das Röntgenbild. Schau durch die polierte Oberfläche hindurch. Danke fürs Zuhören bei diesem tiefen Tauchgang und bis zur nächsten Analyse.